Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Wow, hey. Vielen Dank aus tiefstem Herzen an euch, an die Band. Ich habe es selten mal so empfunden wie heute, dass ihr mich einfach in den Worship mit hineingetragen habt, mich mitgenommen habt und euch dann einen riesen Applaus dafür. Vielen Dank euch. Mega. Ich möchte heute Morgen mal ganz, ganz besonders euch in Balingen und speziell jetzt auch in Münzingen begrüßen. Hey, ihr seid zum allerersten Mal im Stream live dabei. Wir sind mit Balingen, Münzingen und hier an drei Standorten in einer Celebration unterwegs. Und euch einen Riesenapplaus in die Locations. Mega cool, dass ihr dabei seid. So schön. Und vielleicht fragst du dich jetzt ganz speziell in Münzingen. Der dritte Sonntag, jetzt hatten wir zwei Live-Predigten. Warum Stream? Gewöhn dich dran. Wir werden den größten Anteil streamen unserer Predigten und das hat einen guten Grund. Und das liegt nicht daran, dass wir vor Ort zu wenig Leute hätten, die predigen könnten. Predigt ist für uns dieser Moment, wo wir als ganze Kirche, als Multisite-Kirche auf Gott ausgerichtet hören möchten. Sein Wort in unserem Mittelpunkt rücken und das wollen wir als ganze Kirche gemeinsam tun. Und deshalb ist es dieser Moment, wo wir auch zusammenkommen als Multisite-Kirche und miteinander auf diese eine Predigt lauschen, auf Gott hören. Und deshalb ganz herzlich willkommen, dass ihr jetzt auch dabei seid per Stream. Mega cool. Geboren, um zu heilen. Hey, als ich wirklich registriert habe, dass ich heute über das Thema predigen soll, da habe ich gedacht, das ist ein schlechter Witz. Nein, ganz ehrlich, stimmt nicht. Es war ein bisschen vorher, dass ich es registriert habe. Und vor so 3-4 Wochen habe ich gedacht, ja, genau, dritter Advent, heilen. Wahrscheinlich werde ich auf der Bühne stehen und so dieses mega Heilungswunder bei meiner Frau verkünden dürfen. Und die Leute klatschen und es ist enthusiastisch und wir feiern, was Gott getan hat. Und mega cool, das habe ich gedacht. Gut, und dann kam die letzte Woche und dann habe ich wirklich registriert, dass ich das Thema habe. Und habe registriert, das werde ich heute nicht verkünden. Die letzten 3 Tage waren so schrecklich, die waren einfach nur scheiße. Sorry für das Wort, aber manchmal ist es einfach so. Und jetzt soll ich darüber reden. Über Heilen. Und wisst ihr, so als ergebnisorientierter Mensch, und da muss man mal einfach auch mal emotionslos sein, so das Ergebnis angucken, dann bin ich heute einfach der Falsche. Definitiv, wenn man das Ergebnis anguckt, wir machen was falsch. Irgendwie funktioniert es nicht. Entweder betet man nicht richtig, fasst man nicht richtig, salbt man mit dem falschen Öl oder irgendwas machen wir, was falsch ist. Und genauso ging es mir die letzten 3 Tage. Und ich habe wirklich gedacht, nein, nein, das wird das erste Mal, dass ich auf die Bühne gehe und sage, ich verweigere den Job. Ich bin nicht der Richtige. Und dann habe ich gerungen mit mir. Wirklich gerungen. Und dann habe ich gerungen mit Gott. Und jetzt stehe ich hier und habe das Thema nicht verworfen. Ich werde über das Thema predigen und das hat 2 Gründe. Der erste Grund, warum ich das mache, es geht nicht darum, was ich zu sagen habe. Wisst ihr, das verwechselt man so schnell, aber darum geht es eben nicht. Mein Job ist nicht, das zu sagen, was ich sagen will. Das können wir privat beim Kaffee machen. Aber hier ist es meine Aufgabe, das weiterzugeben, was Gott uns zu sagen hat. Und es ist meine Aufgabe, es ist mein Dienst, es ist meine Rolle, auf Gott zu hören und das, was von ihm kommt, seine Botschaft, seine Message, das, was er sagen will, zu verkünden. Und genau das möchte ich tun. Und weißt du, vielleicht geht es dir manchmal auch so wie mir, dass du das Gefühl hast, Gott schickt dich in eine Situation und du bist der Falsche oder die Falsche. Und ich sage dir, wann immer Gott dir eine Gelegenheit gibt, mit ihm über ihn zu reden und du denkst, dass du falsch bist, dann herzlichen Glückwunsch. Du bist der Richtige, die Richtige. Besser könntest du nicht sein. Weil ganz ehrlich, es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich meine das aus tiefstem Herzen so. Je leerer du bist, umso einfacher ist es, ihn durchfließen zu lassen. Weniger von dir noch mit beizumischen und wirklich nur das. Weil wenn du so leer bist wie ich im Moment, dann hast du selber nicht viel zu sagen. Und dann ist es sehr, sehr leicht, auf ihn zu hören, weil ich weiß, er hat was zu sagen. Und der zweite Grund, warum ich das mache, und das ist mega egoistisch. Ich predige immer, immer, immer zuerst zu mir. Ich bin mega egoistisch, was meinen Predigtdienst angeht. Predigen heißt für mich grundsätzlich als allererstes zu mir selbst zu predigen. Mich auszurichten und mich Gott hinzuhalten und zu sagen, Gott, ich stehe an einem bestimmten Punkt XY meines Lebens und ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Und glaub mir, was das Thema heute angeht, ich war sehr gespannt, was er zu sagen hat. Vater, ich bete jetzt, dass du diese Predigt gebrauchst, dass du mich gebrauchst, als ein Gefäß, durch das du hindurchfließen kannst. Ich halte mich dir hin, ich verweigere mich nicht. Ich bete, dass du das, was ich jetzt sage, lebendig machst, Herr, dass es lebende Worte werden, die unser Herz berühren, die uns näher zu dir bringen und uns nicht weiter wegbringen. Bete, dass dein Geist fließen kann und dass er in uns wirksam ist. In deinem Namen, Jesus. Amen. Als ich mich anfing, ganz ernsthaft mit dieser Predigt zu beschäftigen, und dann hatte ich dieses Wort heilen vor Augen, also nur dieses eine Wort heilen, und da kam mir irgendwie so eine ganz krasse Fantasie. Und was ich da vor Augen in meiner Fantasie gesehen habe, habe ich tatsächlich als Clip gefunden und euch mitgebracht.
Berlin's great day dawns with the arrival of the Olympic flame at the end of its 2,000-mile journey from Greece. And meanwhile, a packed stadium and flag-draped cheering streets greet Chancellor Hitler on his way to perform the opening ceremony. Like a modern Caesar, he stands on the balcony to receive the salutes of the athletes of 50 nations.
Ich hatte echt Skrupel. Ich habe gedacht, Mike, das kannst du nicht bringen. Du kannst nicht eine Predigt über Heilen mit Sieg Heil beginnen. Also, puh, in unserem Land, mit unserer Geschichte. Und doch war es tatsächlich so, dass das Erste war, was mir irgendwie vor Augen stand, bei diesem Wort heilen. Und ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet Heil? Warum haben die Nazis das gemacht? Warum hat Hitler das gemacht? Und historisch ist mir das schon klar, dass er sich angelehnt hat an die Cäsaren, die Kaiser aus dem Römerreich. Ave Caesar, morituri salutant. Das habe ich mal gelernt in Latein und daran habe ich mich orientiert. Dann wusste ich, historisch habe ich das verstanden. Das war ein Gruß. Den Mussolini, das war gar nicht Hitler, den hat Mussolini aufgegriffen in Italien. Hitler fand es dann cool und hat das dann auch eingeführt. Und doch habe ich aber gemerkt, es gibt aber einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied. Wisst ihr, Ave Caesar war im Schwerpunkt ein Gruß. Heil sei dir, o Caesar, so müsste man das eigentlich ganz genau übersetzen, dieses Ave Caesar. Heil sei dir. Jetzt ist das ein Gruß. Man begrüßt sich und wünscht gegenseitig, dass diesem Caesar, Kaiser eigentlich, dass dem Heil widerfahren soll. Denen war das so ernst, dass wenn du den Gruß nicht ausgesprochen hast, bist du ins Gefängnis gegangen. Es gab Leute im Dritten Reich, die sind dafür hingerichtet worden. Da habe ich gedacht, um alles in der Welt wegen einem Gruß? Also waren die so abergläubisch, dass die Angst vorm Schnupfen hatten? Oder so nach dem Motto, wenn du nicht sagst, heil dem Kaiser, dann wird er krank? Heil heißt in erster Linie mal nicht Gesundheit. Eigentlich ist das die Zweitbelegung des Wortes. In erster Linie heißt das Wort Heil Erlösung. Und mir kam das wirklich letzte Woche beim Nachdenken, als ich diese Bilder nochmal gesehen habe, wie abartig krank ist das eigentlich, was in unserem Land passiert ist. Dieses kleine Kind, ich hatte Tränen in den Augen, als ich diesen Clip gesehen habe, dass da vor ihm steht Heil, Erlösung, und das ist kein Wunsch, das ist kein Gruß, das war der Riesenunterschied. Erlösung von dir, Hitler. Und hey, wirklich, es hat mich gegruselt, als ich die Bilder mir nochmal angeschaut habe. 100.000, es war nur ein Stadion, es waren Millionen, unser ganzes Land stellt sich hin, mit ein paar Ausnahmen, stellt sich hin und sagt, Erlösung erwarten wir uns von dir. Merkt ihr, wie satanisch das ist? Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was in dieser Zeit geistlich mit unserem Land passiert ist. Wo eine ganze Nation aufsteht und sagt, hey Jesus, mal runter vom Thron, da holen wir uns jetzt einen anderen. Und wie unfassbar die Gnade Gottes über unserem Land ist, dass wir überhaupt noch existieren. Ich meine, hey, der hätte alle Gründe gehabt. Hochwasser von Holland und dann ist die Küste in Italien von der anderen Seite und wir sind weg. Aber wir sind da und das hat nichts mit uns zu tun, sondern mit seiner Gnade. Weil er uns selbst so etwas verzeiht. Heil und heilen. Ich bleibe noch ein bisschen bei dem Wort, weil es hat mich wirklich beschäftigt. Grammatikalisch gesehen ist heilen ein Verb. Und ich weiß nicht, wie gut du in der Schule warst mit Grammatik, aber ich hänge da immer noch so an meiner Grundschule fest. Verb weiß ich nicht, was es ist, aber in der Grundschule nannte man das Tunwort bei uns. Ein Tunwort, das konnte ich mir merken, weil es ist ein Wort, wo etwas getan wird, wo etwas Aktives geschieht. Heilen. Und jetzt wird es spannend, weil heilen ist gar nicht so eindeutig. Das ist in zweifacher Hinsicht ein Tunwort. Heilen im Sinne einer Tätigkeit, heil machen. Und heilen aber auch im Sinne als ein Prozess, heil werden. Zum Beispiel dein Knie, das wird heil. Und diese zwei Dinge, heil machen und heil werden, hat mir Gott ganz massiv für diesen Sonntag heute aufs Herz gelegt und gesagt, hey, um das soll es gehen, das soll der Punkt sein. Geboren, um zu heilen, so heißt die Serie. Und wir müssen das wirklich auseinanderziehen. Jesus geboren, um heil zu machen. Wir geboren, um heil zu werden. Es ist ein Wort, aber es sind zwei verschiedene Dinge. Und vielleicht ist das heute die wichtigste Erkenntnis an dem Sonntag. Vielleicht vergisst du den Rest, was ich jetzt noch sage in der Predigt, aber den Punkt nimm bitte mit. Es sind zwei verschiedene Dinge und es sind zwei verschiedene To-Dos. Und das eine sollten wir Jesus überlassen und das andere dürfen wir erleben. Wer macht heil? Jesus. Wer wird heil? Wir. Ich komme darauf ganz am Schluss der Predigt nochmal zurück. Kurze Frage an dich. Was ist das Großartigste, was Gott in deinem Leben tun könnte? Das sind die Fragen, wenn man Jesus sagt, liegt man immer richtig. Nein, das Großartigste, was Gott in deinem Leben tun kann, ist dir Sünde zu vergeben. Das ist das Krasseste ever, was Gott tun kann. Du hast deine Schuld aufgeladen, du hast dich gegenüber Gott distanziert, du bist dein eigener Gott geworden, du hast dein Leben für dich gelebt, du hast Dinge, Entscheidungen getroffen, du hast Sachen gemacht in deinem Leben, du hast Schuld aufgeladen und Gott vergibt dir diese Schuld. So, wenn du dich Jesus anvertraut hast, wenn du nicht nur glaubst, dass Jesus existiert hat, sondern wenn du wirklich darauf setzt, darauf baust, darauf glaubst, dass Jesus Christus gestorben ist für dich und deine Schuld, dann ist dir deine Schuld vergeben. Von jetzt an gibt es immer noch Dinge, die du machst, die die Bibel Sünde nennt. Aber die Sünde lastet nicht mehr auf dir. Würde man zustimmen, oder? Genau. Wir Frommen, wir sollten ab und zu mal nachdenken, was wir reden. Was heißt das bitte? Die Sünde liegt nicht mehr auf dir. Was heißt das? Hey, wenn wir fromm daher reden, bitte hol dir mal deinen Nachbar XY oder deinen Vereinskollegen oder sonst einen Kollegen vor Augen und frag dich, würde der verstehen, was ich gerade sage? Die Sünde liegt nicht mehr auf dir. Hä? Bitte? Also im besten Fall denkt er jetzt an Sachen, die vielleicht auf mir liegen könnten. Nein. Was meinen wir damit? Hey, und tatsächlich finde ich es manchmal gar nicht so einfach, uns das wirklich vor Augen zu führen. Wenn wir sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann liegt die Sünde nicht mehr auf dir, dann heißt das, Gott ist nicht mehr zornig über dich. Wenn Gott dich sieht, hat er keinen einzigen Funken Wut, keine Bosheit, keine Rachsucht, nichts. Er sieht dich ohne Schuld. Wow. Ganz ehrlich, ich tue mich schwer damit. Und ich brauche Hilfen, um mir das vorstellen zu können. Wie muss man sich das vorstellen? Gott sieht das nicht mehr. Wir hatten einen sehr speziellen Nachbarn. Er war wirklich sehr speziell. Er hat Landwirtschaft betrieben und es kam immer mal wieder vor, dass Kinder einfach mit der Landwirtschaft ein bisschen Unfug treiben. Das steckt nun mal so ein bisschen in uns Menschen drin. Da wurde halt mal einem Huhn eine Feder ausgerissen oder man spielt halt so ein bisschen mit Landwirtschaft. So, und man muss wissen, er ist ein wirklich durch und durch jähzorniger Mensch. Und wisst ihr, was passiert ist, wenn so ein Kind mal wieder richtig Mist gebaut hat? Der hat sich die Eltern vorgeknüpft. Hey, und der hat die Eltern zur Sau gemacht, aber frag nicht wie. Und ich, als ich das erste Mal erlebt habe, ich stand dabei, ich habe gedacht, ich raff's nicht. Hey, ohne Spaß, der wurde handgreiflich gegenüber den Eltern, so ist der ausgerastet. Und die Kinder, die es eigentlich verbockt hatten, standen daneben. Denn in seiner Logik, und zugegeben, es ist seine Logik, war die Erziehung der Eltern schuld. Er hat die Eltern dafür schuldig gemacht für das, was die Kinder verbockt haben. Wie gesagt, ein spezieller Mensch. Aber genau das passiert bei Gott. Genau so musst du dir das vorstellen. Gott schaut dich an und macht Jesus dafür verantwortlich. Aber nicht, weil Jesus jetzt die Erziehung an dir verbockt hätte, sondern weil Jesus freiwillig gesagt hat, ich nehm's. Was auch immer der oder die noch verbocken wird, ich nehm's. Und so musst du dir das vorstellen. Gott sieht dich an und was immer du tust, was die Bibel Sünde nennt, Gott sieht dich an und sagt, Jesus, du hast die Hand gehoben. mit dem und der und da bin ich nicht mehr zornig. Fällt schwer, das zu glauben, gell? Aber wisst ihr, durch Gottes Augen, wenn er uns anschaut und wir Jesus Christus angenommen haben, sind wir heilig. Er sieht uns als heil an. Er betrachtet uns und sieht nur noch das Reine, das Heilige, das Schöne, das geliebte Kind. Und das ist das Großartigste, was uns passieren kann. Da ist die Bibel eindeutig. So, und jetzt wird es grammatikalisch ganz wild. Was ist das Zweitgroßartigste? Alle Grundschullehrer, verzeiht mir. Was ist das Zweitgroßartigste, was uns geschehen kann? Und dazu möchte ich einen Psalm mit dir anschauen, den du vielleicht schon mal gehört hast. Der Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Hey, und das ist die Ausgangsbasis dieses Psalmes. Und dieser eine Satz hat es schon so unfassbar in sich. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, lobet ihn. Wow. Soll ich dir mal erzählen, was zurzeit alles in mir ist? Wut, Enttäuschung, Traurigkeit, Hass. Lobe den Herrn, meine Seele. Das mit dem Mund kriegt man schnell noch gebacken, gell? Wir haben ja einen gewissen Anstand. Dann geht man in die Kirche und dann schafft man das mit dem Mund, vielleicht sogar noch einen Worship-Song mitzusingen. Aber alles, was in mir ist, das, was ihr alle nicht seht, und das, was ich euch auch nicht verrate, alles in mir, lobe den Herrn. Wie bitteschön soll das gehen? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oha. Erinnere dich, hol dir vor Augen, was er dir Gutes getan hat. Hol all das, was in deinem Leben geschehen ist, und betrachte es nicht als selbstverständlich, sondern schau wirklich darauf, mach es zu deinem Fokus. Und das Beste, nimm das Großartigste, was geschehen kann, und halt dir das vor Augen. Und so geht es weiter in diesem Psalm, der dir alle deine Sünden vergibt. Aha. Wie kann meine Seele und alles, was in mir ist, Gott loben, indem ich mir vor Augen führe, dass er mir alle meine Sünden vergibt? Alle. Alle. Okay. Und jetzt kommt, der da heilt alle deine Krankheiten. Stopp. Jetzt bin ich raus. Ey, also liebe Bibel, lieber David, da muss historisch irgendwas schiefgelaufen sein. Wahrscheinlich hat man dich falsch übersetzt. Müsste heißen, und der da, wenn er Bock hat, alle Krankheiten heilt. Der da heilt alle deine Gebrechen, übersetzt Luther das. Wisst ihr, und wieder merke ich, Glaube hat manchmal so brutal wenig mit Gefühl zu tun. Glaube ist eine Entscheidung. Das ist nüchtern. Das ist nicht so arg emotional. Das ist eine Entscheidung. Und du musst eine Entscheidung treffen, wenn du Jesus glauben willst. Glaub ich das, was ich glaube, oder glaube ich das, was ich erfahren habe? Und es ist ganz schön speziell, weil wir sollten echt öfter ehrlich werden, wir Christen. Wisst ihr, wir reden immer so, Gott Vater hat uns unsere Schuld vergeben. Wissen wir das? Ganz kurz, wer von euch war schon vorm Richterstuhl Gottes, hat es gecheckt und kam wieder? Wir glauben es. Wir glauben es. Glauben ist etwas, was wir noch nicht wissen, sondern ein Hoffen auf etwas, das sein wird. Wir glauben es, weil Jesus es gesagt hat. Deshalb glauben wir, dass wir nach unserem Tod mal vor dem Richterstuhl Gottes stehen und nicht verurteilt werden. Wir glauben es, wir wissen es nicht. Okay, das lassen wir stehen. Wie ist das mit den Krankheiten? Wir glauben, dass Gott Krankheiten heilt. Glauben wir das? Nein, es ist kein Wissen. Es ist nicht, ich weiß, dass es so ist, sondern es ist ein Vertrauen. So wie ich darauf vertraue, dass er mir vergibt, vertraue ich darauf, dass er heilt. Echt? Aber. Ich habe so viele Abers. Glauben heißt, ich entscheide mich. Ich treffe jetzt eine Entscheidung heute, dass ich nicht die Erfahrung, nicht das, wie es gestern, wie es vorgestern, wie es die Woche davor, die Jahre davor waren, sondern dass es morgen anders sein kann. Das ist Glauben. Und tatsächlich, und das hat mich selber erschreckt, ob ich das Zweite glauben kann, also dass Gott Krankheiten wirklich heilt, zeigt mir, ob ich das Erste geglaubt habe. Wenn eine Krankheit nicht weggeht, wenn sie länger stehen bleibt, sie offenbart dein Herz, sie offenbart dein Glaube wie nichts anderes. Du wirst auf einmal sehen, was du wirklich glaubst. Und wisst ihr, ich bin nicht Pastor geworden, um schön zu schwätzen. Ich habe nicht Theologie studiert, um irgendeine Theologie zu präsentieren. Ich habe gar nicht Theologie studiert. Das ist manchmal mein Vorteil. Ich bin Pastor geworden, um euch ganz ehrlich das zu erzählen, wie ich es erlebe, wie ich es erfahre. Und dann kannst du sagen, das ist cool, oder du kannst sagen, das ist uncool. Aber mehr habe ich nicht. Das ist, nur das kann ich bieten. So, und was erfahre ich? Wenn eine Krankheit nicht geht, kommst du an den Punkt, wo sich dein Glaube offenbart. Denn du fängst an, oh, liebt mich Gott wirklich? Ist da nicht doch noch eine Schuld? Ist da nicht noch eine verborgene Sünde? Ah, Moment, vorhin habe ich noch erzählt, Gott sieht die Sünde gar nicht mehr in mir. Aber glaube ich das wirklich? Das offenbart sich in Krankheitsgeschichten. Ich möchte euch mit euch eine super spannende Situation angucken. Boah, ich merke, ich hau das Zeitfenster halt echt kaputt. Ich mache weiter. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von 5 Säulenhallen umgeben. Viele Kranke lagen in diesen Hallen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Jesus und seine Fragen. 38 Jahre, willst du gesund werden? Fragst dich mal wirklich, werd mal ganz ehrlich. Nach 38 Jahren, willst du gesund werden? Ich glaube, die allerwenigsten von uns würden einfach nur Ja sagen. Naja, nach 38 Jahren, ach, weißt du, wie oft ich es schon probiert habe? Ey, gebetet habe ich alles schon. Geölt habe ich alles schon. Gesalbt habe ich alles schon. Probiert, ach, komm. Weißt du, ganz ehrlich, Jesus, ich habe mich arrangiert. Hey, ich und meine Krankheit, wir sind nun mal irgendwie eins geworden. Und ja, jetzt lebe ich damit einfach, weil vielleicht ist Schicksal, vielleicht ist Karma, vielleicht ist einfach nur Grütze, ich weiß es nicht. Aber nee, das ändert sich nicht mehr. Jesus setzt voraus, dass wir Veränderung wollen. Das ist eine Grundbedingung, die er hat. Das ist die erste Frage, die er stellt. Willst du noch gesund werden? Und dieser Mann, der lebt aus Erfahrung, nicht aus Glauben. Ach Herr, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, dann ist immer ein anderer schneller als ich. Dieser Mann hat 38 Jahre eine Erfahrung gemacht. Dieser Teichbetester, ich weiß, es ist spooky, aber lassen wir es einfach mal stehen. Es war wirklich ein Wunderort. Wenn das Wasser sich bewegt hat, ist der Erste, der reinging, gesund geworden. Warum das funktioniert, weiß ich nicht. Es hat funktioniert. Wisst ihr, wie ungerecht das ist? Für jemanden, der nicht laufen kann. Das ist mega scheiße. Das Wasser plätschert und du liegst da. Bimbolis! Hätte ich kaputte Arme, dann wäre ich jetzt gesund. Aber ich kann nicht laufen, ich kann es doch gar nicht machen. Es ist unfair. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, es heißt, dass dort viele Kranke waren. Und so wie wir Jesus kennen und die Bibel kennen, wurden da viele geheilt. Aber warum bekommen wir diese eine Story zu lesen? Weil die Geschichten in der Bibel immer auch eine andere Geschichte erzählen, eine viel, viel tiefere Geschichte. Und die Geschichte dieses Mannes ist die Geschichte vom Gesetz. Das Gesetz sagt, wenn du heil werden willst, mit Gott versöhnt werden willst, dann musst du was tun. Dann musst du aufstehen, dann musst du was richtig machen, dann musst du opfern, dann musst du spenden, dann musst du religiös werden, dann musst du Gott gefallen, dann hast du einen Job zu tun. Und dieser Mann sagt, wie ungerecht. Weil schau mal, da gibt es so viele, die machen es besser. Und ganz ehrlich, wenn ich euch so in die Gesichter schaue, bei den allermeisten, ja, ich weiß nicht, aber bei den meisten würde ich sagen, ihr macht es besser als ich. Ihr lebt wahrscheinlich irgendwie frommer. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Jesus geht drauf ein. Ja? Ja, es ist ungerecht. Er geht auf ihn zu. Da fordert ihn Jesus auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollt seine Matte zusammen und ging seines Weges. Das geschah an einem Sabbat. Hey, und du siehst, wie krass anders Jesus denkt. Sabbat war auch Jesus wichtig. Und Sabbat heißt, in eine Ruhe zu kommen, zu ruhen. Und was macht Jesus? Der sagt, hey, liebe Leute, wenn man 38 Jahre auf dem Boden lag, dann heißt zur Ruhe kommen, nicht weiterliegen. Steh auf, komm in Bewegung. Das ist die Sabbatruhe, die für diesen Mann das Richtige war. Jesus legt es anders aus, versteht ihr es? Die Leute damals haben es nicht verstanden. Die haben Jesus angeklagt und haben gesagt, hey, am Sabbat geht doch gar nicht, der darf doch seine Matte nicht nehmen. Jesus sagt, hey, denk bitte mal nach, was ist für diesen Menschen zur Ruhe zu kommen? Doch nicht noch ein bisschen rumliegen. Und eine kleine Randbemerkung an dieser Stelle, manchmal ist Grammatik echt entscheidend. An dieser Stelle steht im Griechischen, Jesus heilte am Sabbat im Imperativ. Und das heißt, Imperativ ist eine Vergangenheitsform, wenn man etwas für gewöhnlich tut. Also nicht einmal, sondern wenn man beschreibt, das ist etwas, das hat er immer so gemacht. Jesus hat nicht auch am Sabbat geheilt, sondern vornehmlich, hauptsächlich am Sabbat. Und dahinter steckt ein Prinzip. Und ich habe das nie so richtig geschnallt, bis die letzten Wochen angebrochen sind bei uns in unserem Leben. Das Prinzip des Sabbat ist, 6 Tage soll der Mensch arbeiten. Und am 7. Tage soll Gott wirken. 6 Tage hast du einen Job. Ich meine, wir drehen es oft um, wir machen 6 Tage Sabbat und ein, aber 6 Tage ist der Mensch gefragt und am 7. ist er nicht gefragt. Und Jesus heilt am Sabbat. Hey, wisst ihr, was wir gerade durchmachen, so menschlich, was wir alles tun müssen? Zu dem Arzt und die Therapie und das noch testen und hier ein Röntgenbild und da ein MRT und das musst du noch machen und da musst du noch mehr beichten und vielleicht gibt es doch noch eine Schuld, die noch nicht ausgesprochen wurde und du musst tun und du musst machen und du musst machen und du musst machen. 6 Tage lang. Und dann sagt Jesus, hey, aber der Tag kommt, mein Sabbat kommt, an dem werde ich heilen. Und das Einzige, was du tun musst, ist zur Ruhe kommen. Komm zur Ruhe und ich werde heilen. Und wir sind so krank in unserem Hirn, dass wir selbst daraus ein To-Do machen. Ja, ich muss zur Ruhe kommen. Oh, jetzt mache ich mal eine Excel-Liste. 800 Punkte zur Ruhe zu kommen. Ey, das machen wir. Lacht nicht drüber. Ihr müsst mal die Listen sehen, was Sabbat bedeutet. Wir zeigen immer mit dem Finger und sagen, ja, das haben die Juden damals gemacht. Oh, wir sind kein Stück besser. Wir haben auch unsere Punkte, wie man zur Ruhe kommt. To do. Und Jesus sagt, hey, hör auf. Hör auf damit. Wenn der Vater dich sieht, sieht er dich geheiligt. Er sieht dich schon fertig. Hör auf mit diesem Krampfen. Hör auf mit dem, was ich noch alles tun muss. Ja, er sagt zu ihm, nimm die Matte und geh. Und manchmal ist es so. Manchmal sagt Jesus uns auch in Heilungsprozessen, mach etwas. Natürlich gehen wir zu Ärzten. Natürlich machen wir Schritte. Schon klar. Aber es geht um diese innere Haltung. Geboren, um zu heilen. Jesus ist geboren, um heil zu machen. Wir, um heil zu werden. Dieser Typ kannte Jesus gar nicht. Er hat es gar nicht registriert. Erst später trifft er ihn wieder. Und da heißt es, er traf Jesus, den Geheilten, im Tempel und sagte zu ihm, du bist jetzt endlich gesund. Sündige nicht mehr, damit du nicht etwas Schlimmeres als deine Krankheit erlebst. Wisst ihr, nicht jede Krankheit hat mit Sünde zu tun. Definitiv nicht. Aber manche schon. Und ganz offensichtlich war das hier der Fall bei diesem Mann. Sonst hätte es Jesus nicht angesprochen. Aber das Entscheidende haben wir umgedreht. Wir graben so lange, bis wir irgendeine Sünde finden und denken, ja, wenn wir die losgeworden sind, dann heilt er. Die Wahrheit ist, Jesus heilt erst. Und dann macht er dich aufmerksam. Und dann sagt er, und jetzt tu es bitte nicht mehr. Ich möchte jetzt in eine Gebetszeit gehen und das möchte ich heute für ein paar ganz spezielle Menschen unserer Gemeinde tun. Und ich möchte dich bitten, dass du aufstehst und dich vielleicht mit dem Gebet eins machen kannst. Wenn nicht, dann halt's einfach aus. Geht vorbei. Ich möchte heute für Menschen beten, die aufgegeben haben. Die seit 38 Jahren an ihrem Wasser liegen und darauf warten, dass was passiert. Weißt du, vielleicht ist es nicht bei dir körperlich eine Heilung. Vielleicht ist es eine seelische Heilung. Vielleicht ist es endlich frei zu werden von deinem falschen Selbstbild. Endlich frei zu werden von krankhafter Scham. Aber vielleicht sind es auch wirklich körperliche Themen. Ich möchte für die Menschen bitten in unserer Gemeinde, dass sie zur Ruhe finden. Dass sie die Sabbatruhe Gottes finden. Vater im Himmel, und ich möchte dir begegnen. Und du weißt, wie kaputt ich bin in diesem Thema. Du weißt, wie verletzt ich bin. Jesus, in deinem heiligen Namen breche ich die Lüge des Satans, dass wir erst leisten müssten. Jesus, in deinem Namen breche ich die Lüge des Satans, dass du immer noch die Schuld siehst Ich bete für du uns in deine heilige Sabbatruhe hinein. Herr, und ich weiß, dass das nicht von dieser Welt ist. Das ist ein Wunder, das wir brauchen. Führ du uns in eine Ruhe und in einen Frieden hinein, der jenseits von Schmerz ist, der jenseits von Übelkeit ist, von Seelenschmerz. Jesus, du selbst hast versprochen, du wirst uns einen Frieden geben, der höher ist als alle Vernunft, höher als wir es begreifen können. Jesus, ich bete, dass du jetzt an jedes Krankenbett kommst. An jeden, der unter Krebs leidet. Der unter Krankheiten leidet, die nicht erklärt werden können. Der wieder und wieder enttäuscht ist und zerbrochen ist, weil die so sehr ersehnte Heilung ausgeblieben ist. Jesus, ich bete, dass dein Friede uns jetzt überkommt. Und ich treffe in mir eine Entscheidung immer wieder aufs Neue. Jesus, ich will dir glauben. Hilf meinem Unglauben. I speak Jesus.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.